zwischen Hamburg und Haiti.
Triest, Kaffee und Kultur zwischen Meer und Karst. Eine Sendung von Kirstin Hausen.
Sie sind rot, gelb, blau und wiegen Tonnen. Im Morgendunst sehen sie aus wie riesige Bauklötze. Es sind Container mit Fracht aus Mittelamerika. Etwa 600.000 Container aus aller Welt werden pro Jahr im Hafen von Triest umgeschlagen. Es ist der größte Seehafen der oberen Adria und der wichtigste Hafen für Erdöl im Mittelmeerraum. Er liegt ganz im Nordosten Italiens, an der Grenze zu Slowenien. Der österreichische Kaiser Karl VI. Hatte Triest 1719 zum Freihafen ernannt. Auf die ankommenden Waren wurden keine Zölle erhoben. Durch den Bau des Suezkanals 1869 vergrößerte sich das Handelsvolumen erheblich. Rohstoffe aus dem Mittleren und Fernen Osten gelangten über Triest nach Europa.
Per Kran werden die Container vom Schiff an Land gehievt. Einen kurzen Moment lang hängen sie in der Luft zwischen Meer und Land, schweben und landen dann direkt auf der Ladefläche eines LKWs. Der Kranführer hebt den Daumen und der Fahrer tritt aufs Gaspedal. Eingespielte Routine auf immer gleichen Wegen. Der Hafen ist eine Welt für sich. Zutritt verboten. Nur wer hier arbeitet, darf sich frei bewegen. Sergio Vatta liebt den Hafen. Er ist Anfang 60 und stammt aus einer Familie von Hafenarbeitern.
Der Hafen hat mich schon immer fasziniert. Er ist ein Handelsplatz für Waren aus fernen Ländern mit eigenen Regeln. Fehler haben unmittelbare Auswirkungen auf andere Menschen, wie auf Schiffen auch. Man kann sich nicht verstecken, die Arbeit nicht den anderen überlassen. Du kannst einen Fehler machen, auch zwei, aber beim dritten bist du draußen, weil die Arbeit, die du nicht machst, dein Kollege übernehmen muss. Das verlangt ein hohes Maß an Verantwortung und ein sehr starkes Zugehörigkeitsgefühl.
Von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht, Lachfalten, Hände, die anpacken können. Sergio Vatta hat wie sein Großvater als einfacher Handlanger begonnen. Heute ist er für die Qualitätskontrolle der Waren beim Logistikunternehmen Pacorini zuständig. Er kennt natürlich die Abläufe im Hafen genau.
Wenn die Container ankommen, beginnt für uns die Arbeit. Die besteht aus einem operativen Teil und einem bürokratischen. Wir müssen die Papiere für den Zoll vorbereiten, die Gebühren zahlen, eben alles, was mit der Abfertigung der Ware zu tun hat. Das läuft heute alles elektronisch und parallel zur Logistik.
Die Ware in den bunten Containern stammt aus Kolumbien, Nicaragua, Mexiko und Brasilien. Es sind Kaffeebohnen. Jeder Container enthält zwischen 300 und 320 Jutesäcke mit Kaffee. Bei großen Mengen einer einzelnen Kaffeesorte kommt die Lieferung in Bulk. Das bedeutet lose im Container. Oder in Big Bags, also in einem einzigen riesigen Sack, der den ganzen Container ausfüllt. Der LKW mit den Containern, der eben noch an der Pier stand, kommt rückwärts vor eine Lagerhalle zum Stehen. Zwei Arbeiter öffnen die Ladeklappe und lassen die Kaffeesäcke auf ein Fließband gleiten, das sie ins Innere transportiert.
Dieses innovative System sorgt dafür, dass unsere Arbeiter die Säcke nicht mehr tragen müssen, wie es bis vor gar nicht so langer Zeit noch üblich war. Ich selbst habe noch Säcke geschleppt, als ich in den 70er Jahren als Lagerarbeiter im alten Hafen anfing. Damals war die Arbeit noch so wie ein Jahrhundert zuvor.
Gente come noi e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento.
Der Kaffee ist in Triest allgegenwärtig. Sein Duft zieht durch die Bars und Kaffeehäuser der Stadt, vor allem morgens, wenn die Menschen auf dem Weg zur Arbeit sind. In der Gran Malabar an der Piazza San Giovanni herrscht werktags Hochbetrieb. Die Triestiner trinken gern auf dem Weg ins Büro einen Espresso oder einen Capo. Das ist ein Espresso mit aufgeschäumter Milch. Im Rest Italiens heißt er Caffè Macchiato. Aber Triest ist immer schon etwas anders gewesen als der Rest Italiens. Triest ist stolz auf sein österreich-ungarisches Erbe, auf seine Nähe zum Balkan und die von dort rührenden Einflüsse, auf seine jüdischen und christlich-orthodoxen Wurzeln. So komplex wie die Stadt ist, so komplex gestaltet sich auch die Bestellung eines Cafés. Walter, einer der Besitzer der Gran Malabar, weiht gern in die typisch Triestiner Kaffeekultur ein.
Neben dem einfachen Capo gibt es auch den Capo in B. B steht für Bicchiere, also Glas. Der Capo in B wird nicht in der Tasse, sondern im Glas serviert. Die ersten, die auf diese Idee kamen, waren die Obst- und Gemüsehändler, die an einem kalten, windigen Wintermorgen auf der Piazza ihre Ware verkauften und sich an den Gläsern mit dem heißen Kaffee die Hände wärmten. Der Capo in B verbreitete sich rasch, auch deshalb, weil etwas mehr Kaffee ins Glas kommt als in die Tasse und man so mehr fürs Geld erhält. In Triest trinkt man keinen italienischen Cappuccino, aber morgens braucht man ein bisschen mehr als nur einen schwarzen Espresso. Deshalb nehmen die meisten einen Capo in B und geben nach dem ersten Schluck noch einen Schuss kalte Milch hinzu.
Walter hat viele Stammkunden. Die Triestiner bleiben ihrer Bar treu, weil sie dort genau das bekommen, was sie mögen.
Manche verlangen einen Capo in B ohne Milchschaum, andere einen mit extra viel Milchschaum. Manche wollen ihren Kaffee besonders heiß, andere trinken ihn nur koffeinfrei, aus Gerstenmalz oder mit Sojamilch. Jeder hier hat seine Vorliebe. Und wenn ich einen Fehler mache, beispielsweise zu viel Milchschaum draufgebe, flippen meine Kunden aus.
Ein amüsiertes Kopfschütteln. Dann nickt Walter einem Stammkunden zu, der die Gran Malabar über die Grenzen Triests hinaus bekannt gemacht hat. Der deutsche Schriftsteller Veit Heinichen trinkt seinen morgendlichen Kaffee genau wie sein Kommissario aus den Kriminalromanen in der Bar an der geschäftigen Piazza San Giovanni. Er trinkt ihn Nero, also schwarz.
Man hat Mühe, einen schlechten Kaffee in der Stadt zu finden. Es ist die Kapitale del Caffè in Italien. Es ist der größte Kaffeehafen im Mittelmeerraum. Und das heißt, die ganze notwendige Kette an Arbeitsplätzen, die es braucht, also vom Lagerarbeiter über den Versicherer bis hin zu den Verkostern, gibt es alles hier. Und es gibt große Dynastien, berühmte Röstereien, Hausbrand, Creme Café, dann natürlich Marktführer Illy. Das sind schon wichtige Dinge, die auch den täglichen Konsum bei jedem einzelnen Triestiner beeinflusst.
Auch Veit Heinichen ist inzwischen Triestiner. Seit mehr als 20 Jahren lebt er hier, studiert die Seele, die Eigenheiten dieser Stadt, die dort anfängt, wo Italien fast aufhört. Das macht er, indem er sie durchstreift. Immer und immer wieder. Heute zieht es ihn zum Hafen.
Man hat weiter in Triest. Das ist, glaube ich, auch eine Tatsache von allen Hafenstädten, dass man nicht auf Berge schaut, sondern weiß, dort geht es weiter und wir sehen die Schiffe draußen. Und wir wissen, dass die nach Asien fahren, dass sie in den, nach Afrika fahren und in die ganze Welt. Und das macht schon die Atmosphäre einer Hafenstadt aus. Eine Hafenstadt, die immer ein Ort des Bleibens ist, aber auch ein Ort des Durchgangs, ein Ort der Ankunft, der Abfahrt und der Wiederkehr. Und damit ein Ort der Begegnung, wo sich die Welt eben begegnet. Das Charakteristische an Triest ist, es sind alle Triestiner, egal aus welcher Ethnie sie stammen, ob das die griechischen Triestiner sind, die slowenischen, die italienischen, die deutschen. Zuerst mal ist das Gefühl für alle, Triestiner zu sein.
Dobusi, una contrada
Triest hat eine wechselvolle Geschichte. Von 1382 bis 1918 gehörte es zu Österreich-Ungarn. Die mehr als 500 Jahre unter den Habsburgern haben die Stadt kulturell und architektonisch am stärksten geprägt. 1918 wurde die Stadt Teil des Königreichs Italien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beanspruchte das damalige Jugoslawien Triest und das gemischtsprachige Umland. Nach einem Intermezzo als freies Territorium Triest, das von den USA, Großbritannien und Jugoslawien gemeinsam verwaltet wurde, gehört Triest seit 1954 wieder zum italienischen Staat. Aber eine durch und durch italienische Stadt ist es nicht geworden. Es ist eine Vielvölkerstadt geblieben.
Triest ist eine der wenigen wirklichen Hauptstädte der Weltliteratur, in der Literatur immer in sehr vielen Sprachen entstanden ist. Natürlich stellt sich damit sofort auch die Frage, wo entsteht Literatur? Literatur entsteht, wo Spannungsverhältnisse sind, wo es Kontraste gibt. Und Triest als die europäischste Stadt in Italiens oder auch die Stadt, die über mehr Grenzen, Widersprüche, Kontraste, aber auch Brücken zwischen denen verfügt, hier kann nur Literatur entstehen.
Auf dem Weg zum Hafen bleibt Veit Heinichen auf der Piazza della Borsa, dem Börsenplatz, stehen. Er mag diesen nicht sehr großen Platz mit einem Springbrunnen in der Mitte wegen seiner geballten Ladung Geschichte. Hier hat die Handelskammer ihren repräsentativen Sitz. Das Gebäude wurde 1806 für die Geschäfte der Börsenhändler erbaut. Mächtige Säulen lassen es wie einen Tempel wirken, einen Tempel des Geldes. Gehandelt wurden hier vor allem Rohstoffe, auch Kaffee.
Die Börse von Triest war eine der ältesten in ganz Europa, die vor allem durch den Kaffeehandel bedingt war. Einst von 1770 beginnend als Börse für Rohstoffe. Die Kaffeebörse war noch bis in die 90er Jahre aktiv. Danach setzte dann der Terminhandel in London und in New York ein. Es ist insgesamt ja immer spannend, wenn wir den Spuren der Produkte, der Waren folgen, woher sie kommen, wohin sie gehen.
Der Kaffee ist in Triest geblieben. Per Schiff kommt der Rohkaffee an und wird dann weiterverarbeitet. Beispielsweise in der Firmenzentrale von Ili Café in Triest, die gleichzeitig auch Rösterei ist, mit einer kreisrunden, freistehenden Espresso-Bar mitten in der Empfangshalle. Hier werden Kaffeeabnehmer aus aller Welt mit einem naturalmente perfekten Ili-Café empfangen. Hier treffen sich die Angestellten der verschiedenen Abteilungen zu einem lockeren Austausch. Hier trinken Arbeiter nach Schichtende neben Managern schnell mal einen Kaffee. Und hier schaut auch einer der Enkel des Unternehmensgründers regelmäßig vorbei.
Andrea Ili ist Vorstandsvorsitzender und Leiter des Familienunternehmens. Er trägt ein silbergraues Jackett. Auf dem weißen Hemd sind seine Initialen eingestickt. Freundlich nickt er in die Runde, die ihm sofort Platz macht an der Theke.
Ich verkörpere die dritte Generation. Auch mein Bruder und meine Schwester sind im Unternehmen aktiv, wenn auch nicht im täglichen Geschäft. Das haben wir ans Management delegiert. Der Fokus liegt heute auf dem Wachstum im Ausland. Unser Export steigt von Jahr zu Jahr. Wir werden ein immer internationaleres Unternehmen. La percentuale di esportazioni
è ogni anno più importante, quindi è sempre più un'azienda globale. Den Grundstein dafür legte Großvater Francesco Ili, ein gebürtiger Ungar. Nachdem er in Wien die Kaffeehauskultur kennengelernt hatte, kam er nach dem Ersten Weltkrieg nach Triest. Die Stadt gefiel ihm auf Anhieb.
Trieste all'epoca era una città cosmopolita per scelta politica.
Triest war schon immer eine kosmopolitische Stadt. Hier gingen Händler aus allen Ländern der Welt ihren Geschäften nach. Das Triest von damals war ein kleines New York. Es gab eine jüdische Gemeinde, eine orthodoxe, eine slawische. Außerdem lebten in der Stadt Österreicher, Deutsche, Engländer. Ihr kulturelles Erbe ist heute noch lebendig. Hier fand mein Großvater die drei Leidenschaften seines Lebens. Triest, den Kaffee und seine Frau. Als er das Unternehmen Ili Café gründete, hatte er auch ein Patent in der Hand.
Cioè lui quando ha fondato l'azienda aveva già il brevetto dell'espresso ad alta pressione.
Und zwar auf die Iletta, den Vorläufer der modernen Espresso-Maschinen, die mit einem Druckkolben funktionierte. Ein Originalexemplar dieser Maschine von 1935 steht noch heute in der Empfangshalle. Wenn Andrea Illy auf dem Weg in sein Büro an ihr vorbeikommt, muss er an die Kaffee-Experimente seiner Mutter denken, die er als Kind miterlebt hat.
Avrò avuto 4 anni, credo. Allora mi ricordo che mia madre aveva una macchinina Quick Meal di colore arancione.
Da war ich 4 Jahre alt. Meine Mutter hatte eine kleine Maschine in Knallorange, eine Waage, mit der sie die Kaffeebohnen abwog, und eine Mühle, die doppelt so groß war wie die Espresso-Maschine. Um die optimale Mahlstärke zu finden, wurden 2-3 Espressi weggeschüttet. Das Ganze dauerte also etwa eine halbe Stunde und war ein Ritual.
Mitarbeiter auf dem Gang grüßen Andrea Illy, dann steht er vor seinem Büro. Ganz am Ende des mit Holz und Glas gestalteten Bürotraktes. Von hier lenkt er die Firmengeschicke. Viele Bücher, ein großer Schreibtisch, Ablagefächer mit den Aufschriften Archiv und zu tun. Im Hintergrund, na klar, eine kleine feuerrote Espresso-Maschine. Per Smartphone steuerbar, selbstreinigend und extrem leise. Sie funktioniert mit Kapseln. Andrea Illy strahlt. Er mag technische Spielereien, solange sie das Leben einfacher machen.
Kaffee aus der Kapsel kommt für Veit Heinichen nicht in Frage. Er lebt zwar nicht nur wegen des guten Espressos in Triest, aber auch. Auf seinem Spaziergang Richtung Hafen hat er auf der Piazza dell'Unità d'Italia Halt gemacht und sich an eines der zierlichen Tischchen vor dem Café degli Specchi gesetzt, einem Kaffeehaus von 1839. Drinnen dunkelrote Ledersofas in verschwiegenen Sitzecken, draußen das prahle Leben.
Was ist ein Kaffeehaus? Was ist eine Bar? Natürlich ein Ort des Konsums. Aber auch noch sehr viel mehr. Man trifft sich auf die Schnelle mit jemand, wechselt 2 Worte, spinnt Intrigen, geht flirten, tauscht Geheimnisse aus und den Tratsch natürlich auch. Und macht Geschäfte auch in diesen Lokalen. Ganz wichtig.
Der Platz der Einheit Italiens heißt erst seit 1955 so. Die Triestiner nennen ihn lieber Piazza Grande. Er umfasst 10.000 Quadratmeter, ein riesiges Fußballfeld. Hier zeigt Triest seine ganze architektonische Pracht. Strahlend weiße Fassaden, Stuck und Statuen, klassizistische Monumentalbauten italienischer und österreichischer Baumeister.
Piazza dell'Unità d'Italia ist der größte, zum Meer hin geöffnete Platz in Europa. Und er ist historisch interessant, weil man hier auch Umbrüche beobachten kann.
Die Piazza dell'Unità d'Italia repräsentiert den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Ende des 18. Jahrhunderts und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein neues Handelsviertel entstand. Griechen, Armenier, Juden kamen in die Stadt. Heute steht in Triest eine der größten Synagogen Europas. Und einen Steinwurf entfernt von der Piazza dell'Unità d'Italia liegt die Kirche der serbisch-orthodoxen Gemeinde. Mit ihren 5 blauen Kuppeln und einer mit Blattgold und Heiligenbildern reich verzierten Fassade lässt sie die Architektur des alten Byzanz aufleben. Und erst die Uferpromenade. Eine Prachtstraße mit Blick auf das Meer, die sich von der kleinen, etwas versteckt liegenden Piazza Venezia bis zum alten Hafen mit der Mole Audace zieht. Der mehr als 100 Meter ins Meer hineingebaute Kai diente früher zum Be- und Entladen der Handelsschiffe. Heute flanieren hier die Triestiner bei Wind und Wetter.
Die letzte Etappe des Cafés, der am Morgen in Triest ankam, ist kurz. Nur 16 Kilometer trennen den Hafen von der Rösterei Primo Aroma auf dem Karst. Das moderne Fabrikgelände liegt inmitten von Wiesen und Wäldern. Der Name Karst leitet sich vom lateinischen Carsus ab. Car bedeutet Stein, Fels. Das Hochplateau umarmt Triest wie ein Liebender, der hinter seiner Geliebten steht. Gemeinsam schauen sie aufs Meer. Meer und Fels. Beides gehört zu Triest. Der Karst war im Ersten Weltkrieg zwischen Italien und Österreich-Ungarn hart umkämpft. Heute kommen die Triestiner am Wochenende zum Wandern und Spazieren. Auf dem Karst gibt es aber auch Industrie und produzierendes Gewerbe.
Unsere Rösterei misst 504 Quadratmeter. Auf diesen 504 Quadratmetern geschieht der komplette Verarbeitungszyklus von der rohen Kaffeebohne bis zum Kaffeemehl für den italienischen Espresso.
Fabrizio Polojac wurde in Rijeka in Kroatien geboren. Als Kind kam er mit den Eltern nach Triest. Er fühlt sich als Triestiner. Eine typische Biografie. Die Stadt zieht seit Jahrhunderten Menschen aus aller Welt an.
In Triest treffen drei große Sprachfamilien aufeinander, die slawische, die germanische und die lateinische. Und jede dieser Familien hat ihre eigene Art, Kaffee zuzubereiten. Deshalb verarbeiten wir die Bohnen hier nicht nur zu italienischem Espresso, sondern auch zu Filterkaffee, wie er in Nordeuropa getrunken wird, und zu türkischem Kaffee, wie er in Süd- und Osteuropa getrunken wird. Auf dem Balkan hat sich nämlich mit der Ausdehnung des Osmanischen Reiches die türkische Art des Kaffeekochens verbreitet.
Con l'espansione degli ottomani dell'impero turco.
Der Karst hat eine raue Seele. Hier bläst die Bora, ein kalter Wind aus dem Osten, manchmal wochenlang durch die Wälder. Die Dörfer haben bereits slawisch klingende Namen, die Menschen sprechen Italienisch und Slowenisch. Viele von ihnen fahren täglich zur Arbeit nach Triest. Die Straße hinunter ans Meer führt durch die Colli, die lieblichen Hügel, die früher der Gemüsegarten Triests waren. Obst- und Olivenbäume wechseln sich ab, alte Bauernkarten stehen neben modernen Mehrfamilienhäusern. Bunt, weniger geordnet, sehr italienisch wirkt Triest hier. So als könne es sich am Stadtrand erlauben, was im Zentrum die Habsburger Seele verbietet. Veit Heinichen liebt den Karst, die Landschaft und den Weißwein. Gern sitzt er auf einer schattigen Terrasse mit Blick ins Grüne.
Es gibt keine großen Flächen auf dem Karst, die landwirtschaftlich zu bestellen sind. Das hat den Vorzug, dass wer oben anbaut, Wein, Oliven, Gemüse und anderes, nur über Qualität bestehen kann und nicht über die Menge korrumpierbar ist.
Das ist ganz nach Heinichens Geschmack. Der Schriftsteller mag Weine und Menschen mit Charakter. Und Städte, die nicht direkt einzuordnen sind, die erst einmal verwirren.
Als ich vor 38 Jahren zum ersten Mal nach Triest kam und nach drei Tagen wieder abfuhr, wusste ich nur eines: Du hast nichts verstanden.
Inzwischen erklärt er das Besondere seiner Wahlheimat einem breiten Publikum. Seine Kriminalromane rund um Kommissario Proteo Laurenti werden in 9 Sprachen übersetzt. Die eigentliche Hauptrolle spielt aber Triest. Ob am Hafen oder auf dem Karst, überall muss der Kommissario ermitteln und ab und an auch mal einen Wein genießen.
Es gibt Winzer auf dem Karst, die Weine produzieren, die sehr mineralisch sind, also sehr nach dem Stein schmecken, wie aber auch nach den Winden, die vom Meer herkommen, also leichte Salzhaltigkeit. Weißweine, die sehr alt werden können und die anders produziert werden als im Rest Europas. Es wird darauf geachtet, dass der Weinberg ständig sauber gehalten wird. Es wird nur eine geringe Anzahl von Frucht, von Trauben pro Rebstock zugelassen. Das heißt, es muss permanent ausgeputzt werden. Und der Wind, der den Karst dominiert, trägt dadurch Schädlinge weg.
Deshalb sind in den Weinbergen hoch über Triest weniger chemische Mittel gegen Parasiten im Einsatz als im italienischen Durchschnitt.
Eine Trilogie di Baccalà. Mantecatole triestina, che sarebbe fatto con lo stoccafisso.
Auf den Karst schätzt der Krimi-Autor auch die besondere Küche. Praktischerweise führt seine Lebensgefährtin Ami Skabar mit ihrem Bruder ein preisgekröntes, bescheiden wirkendes Fischrestaurant. Eine Spezialität: Stockfisch.
Der Stockfisch kam früher mit dem Schiff nach Triest. Im Hafen wurden ja nicht nur Waren aus dem Orient wie Gewürze umgeschlagen, sondern auch aus dem Norden. Und der Stockfisch war für die Ernährung der Besatzung sehr wichtig.
Il loro alimento nelle estive era lo stoccafisso.
Ami Skabar hat Ökonomie studiert, aber dann ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ihre dunklen Locken tanzen, die Augen strahlen, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt.
Mit meinem Vater war ich immer im Garten. Nach der Schule habe ich zwischen Salatköpfen und Weinreben gespielt. Ich habe diese Verbindung zur Natur und zu dem, was sie uns schenkt, im Blut. Allein die Gerüche der Natur.
Ami Skabar hat ihren eigenen Kräutergarten. Der Fisch stammt von ausgewählten Fischern und ist stets frisch. Nirgendwo sonst in Triest ist die Küche so fantasievoll und dennoch traditionell.
Vor 20 Jahren war Triest dabei, sich selbst zu vergessen, auch seine kulinarische Tradition. An Rezepten waren nur noch die der vergangenen 40 Jahre überliefert. Triest hat das Meer und den Karst mit seinen Oliven, Käse und Fleisch. Ich habe versucht, die alten Gerichte, die die verschiedenen Ethnien dieser Stadt hinterlassen haben, wiederzubeleben. Die Triester Küche kann einem nicht langweilig werden, weil sie so vielseitig ist. Das beginnt bei Balkangerichten. Über die Kräuterküche der Provence und die mediterrane Küche bis hin zur griechischen Küche. Das alles ist in unseren Gerichten vorhanden.
Die kosmopolitische Natur Triests lässt sich auch genussvoll erleben in einem der altehrwürdigen Kaffeehäuser. In ihnen verkehrten Schriftsteller wie James Joyce und Italo Svevo, Intellektuelle, Philosophen und Revolutionäre. Das antike Café San Marco nahe des Stadtgartens war Ende des 19. Jahrhunderts sogar Treffpunkt italienischer Patrioten, die den Aufstand gegen die österreichischen Herrscher planten. Zwei Damen trinken ihren Kaffee im hinteren Teil, in dem auch Bücher über Kunst, Kultur, Architektur und Politik zum Lesen und Kaufen ausliegen.
Was mir sehr gefällt, ist, dass es hier nie wirklich laut wird. Selbst wenn es voll ist, verlieren sich die Stimmen.
Der Duft des Kaffees mischt sich mit dem Geruch von Büchern und das ist ein sehr angenehmes Zusammenspiel.
Kaffee und Kultur sind in Triest untrennbar miteinander verbunden, so wie das Meer und der Karst.
Son lontan de ti, Trieste mia. Mi sento un gran dolor, un gran dolor.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Triest, Kaffee und Kultur zwischen Meer und Karst. Eine Sendung von Kirstin Hausen. Es sprachen Sandra Koop, Volker Hanisch und andere. Technik Sabine Suhr. Regie Christine Dreier, Redaktion Wolfgang Heinemann.
Che non esiste un altro paradiso più splendido di te. Un scial che pica in strada, un vecchio fogolè.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.